Ich stand vor einer Tür und diese Tür, da stand drauf Ruhm, Star sein, sowieso, diese Tür ging nicht auf. Da konnte ich rütteln, wie ich wollte. Zwei Türen weiter ging eine kleine Tür auf, da stand Autor. Weil da irgendeiner einen Arm durchgehalten hat, wo ein bisschen Geld dran war, bin ich einfach völlig unromantisch dem Geld gefolgt. Und der Ball, den ich glücklicherweise an den Kopf gekriegt hatte, lag auf einmal wieder im Tor.
Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis. Meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn? Und wie und wo finde ich eigentlich diesen Menschen, der ich schon immer sein wollte? Darüber spreche ich mit spannenden Persönlichkeiten, die auf dem Weg sind. Ihren Platz und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich persönlich und beruflich schon mehrfach neu erfunden haben. Als mein heutiger Gast zum ersten Mal ein TV-Star war, war Comedy im deutschen Mediensprachgebrauch noch nicht wirklich geläufig. Und Till und Obel sind damals wohl eher als Musikkabarett durchgegangen. Und ich erinnere mich noch ganz gut. Als ich Ende der 80er Jahre zum ersten Mal länger als 20 Uhr Fernsehen durfte, waren sie aus den großen TV-Shows nicht wegzudenken. Ich habe Till Hoheneder in einer Talkshow kennengelernt und wurde hellhörig, als er dort von den Talsohlen seiner Laufbahn, Scheitern und Selbstzweifeln sowie seinem Quasi-Neuanfang sprach, der gleich mit einer absoluten Herzensangelegenheit begann. Dem Schreiben des Bestsellers Ein Schnupfen hätte auch gereicht, gemeinsam mit Gabi Köster über ihr Leben mit und nach ihrem Schlaganfall. Wir sprechen über den Bühnen-Till, den Dienstleister-Till und was es nach all den Jahren mit ihm macht, mit dem Bühnenprogramm und Podcast Zärtliche Cousinen, gemeinsam mit Atze Schröder wieder vor den Vorhang zu treten. Wir treffen uns in Münster, einer Stadt ganz in der Nähe von Hamm, wo Till Hoheneder zu Hause ist. Lieber Till,
ja.
Wir sprechen Anfang September 2020.
Ja.
In Münster, es zwitschert nicht im Hintergrund, das heißt, man hört, wir sind indoor.
Wir sind indoor, wir haben den Sicherheitsabstand eingehalten,
ja,
und achten darauf, dass unsere Aerosole sich, ja, möglichst im Popschutz des Mikrofons...
Dass ich aber, und ganz wichtig, ich habe es nicht gesagt, ne? Es ist desinfiziert. Es ist eingesprüht.
Der Popschutz sogar?
Ja, ja, der ist eingesprüht. Der ist, also wirklich eine halbe Flasche ist draufgegangen, zu Hause noch.
Ja.
Nein, das nehmen wir ernst.
Ja, absolut.
Ja, das ist im Moment ja wirklich auch so ein bisschen so der Punkt. Ne? Es ist, also ich war letztens bei einer Festivität, das war eigentlich keine Festivität, wo ein Geistlicher dann allen schnell nochmal die Hand gab zur Beileidsbekundung. Und da war ich kurzfristig, dachte ich, das ist vielleicht das falsche Zeichen an dieser Stelle.
Ja, es ist. Ich habe beim Konzert neulich aus Routine einfach gesagt, und jetzt sing mal alle mit. Und dachte, warum singen die denn alle nicht mit? Ne? Und in dem Moment dachte ich mir, okay, alles klar, nein, sing nicht mit.
Ja, ja. War das Indoor oder war das draußen?
Ja, das war Indoor. Ja, okay. Und da bin ich eigentlich auch von 35 Jahren Berufsroutine einfach, ja, übermannt worden. Und ich schätze, das ist dem Pastor natürlich ähnlich gegangen.
Ja,
ne?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte das Outdoor und dachte, da geht das, lass mal summen. Die Leute summten auch mit, aber ich wurde nachts nach dem Konzert, wurde ich wach und dachte mir, oh Gott, war das korrekt?
Ja, ja, das ist...
So, das war also ich, es war wirklich nur ein Summen und es war wirklich sehr weitläufig und, ja, es war draußen, aber trotzdem.
Ja, man muss, wir müssen alle uns überprüfen, korrigieren, die neuen Umstände erfassen. Alles halb so wild, aber hier sind wir, ja, frisch desinfizierter Popschutz.
Ja, du musst also keine Sorge haben.
Nein,
ich freue mich total, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Also normalerweise starte ich ja jetzt immer, ich habe mir so ein paar Cliffhanger gebaut, die, mhm, ich natürlich jetzt schon wieder nicht mehr einhalte. So, ich wollte eigentlich immer mit der Frage starten, sag mal, hilf mir mal eben, woher kennen wir uns? Mach ich, ja, heute mal nicht. Nee, du musst jetzt gar nichts sagen.
Okay.
Machen wir heute nicht, weil ich habe mir das von überlegt. Ich habe mir überlegt, woher kennen wir uns? Und wir haben uns kennengelernt in einer Personality-Talkshow regionaler, ja, Art hier in Münster. Die Adam-Riese-Show.
Ja.
Mit lokalen Größen und interessanten Gästen, Talk und Musik. Ja. Und ja, gut, ich wusste, dass du zu Gast bist, dass ich Fan bin, da kommen wir mit Sicherheit gleich noch drauf. Aber wir sollten auch zusammen Musik machen und es ist eine etwas ungewöhnliche Besetzung in dieser Talkshow mit einem Percussionisten und einem Vibraphon. Und ja, ich spielte Akustikgitarre und es ging um Sympathy for the Devil.
Richtig.
So, und ich als totaler... wie gesagt,
auch kein Stück für die Akustikgitarre übrigens.
Richtig. So, und dann ich auch mit Stones, also wie sage ich es jetzt nicht falsch, ich bin da nicht so bewandert.
Ja,
so, also gar nicht.
Völlig so. Unbenommen.
Und dann versemmel ich diese Nummer. Also wirklich, stilunsicherer ging es nicht. Und danach wusste ich erst, dass du ja eigentlich Stones bist. So. Also Stones und du. Das ist ja Familie fast.
So. Ja, das wird gerne so dargestellt, als ob ich so ein Stones-Fanatic bin, bin ich aber gar nicht. Ich liebe die Musik der Stones, aber wie gesagt, das Wörtchen Fan, das mag ich eh nicht.
Nee, das hätte ich es auch gar nicht genannt. Dass du so im Thema bist, emotional vom Wissen und dass du einfach so viel eingeatmet hast, emotional auch, was diese Band und vor allen Dingen Keith
angeht. Ja, ja, das ist richtig. Keith war mein Role Model in der Pubertät, aufgrund nichts Vorhandensein meines Vaters. Ich kann mich aber nicht mal daran erinnern, dass du das wirklich so versemmelt hast. Da siehst du, da breitet sich schon die Schwinge der Harmonie wohl über, weil du wahrscheinlich so sympathisch bist, habe ich das nicht weiter verfolgt.
Ach, das ist schön. Nein, also sag mal so, ich hatte zwischendurch, dachte ich so, darf ich fragen, erinnert er sich noch daran, dass ich es wirklich, also ich habe es, ja, habe ich wirklich diesem Song und der Historie Rechnung getragen? Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall, egal, ich habe dich gefragt und als ich dachte, okay, jetzt, er kann sich noch an mich erinnern und dann scheint es okay zu sein.
Ja,
und dann komme ich auch noch mit dem Titel Drei Fragen von Elvis.
Ja, ist gut.
Was das wohl ist. Und ich freue mich total, dass wir das hingekriegt haben.
Wie gesagt, ja, freut mich auch
sehr.
Wir
sind in Münster, in der Nähe von Hamm.
Ja, ja. Ich lebe in der Nähe von Münster. Und aber eigentlich ist es auch egal, wo ich lebe. Weil das war auch immer so eine Frage im Laufe meiner Karriere. Warum wohnst du nicht da und da und da? Und der Grund ist relativ einfach, weil... weil ich einfach wahnsinnig viel unterwegs bin und ich mir dann immer gedacht habe, naja, das spielt auch keine Rolle. Also da kann ich auch da wohnen bleiben, wo ich glaube, dass es für meine Kinder eigentlich ganz, ganz gut ist. Und da, wo wir wohnen, das ist so ein Einfamilienhaus-Ghetto. ohne die brennenden Ölfässer. Das ist eben halt alles sehr beschaulich, sehr ordentlich, sehr, sehr bürgerlich. Mhm. Und die Schule und der Bäcker sind um die Ecke und die Kita auch. Und das ist schon sehr spießig, aber das ist okay. Mhm. Ich habe da nichts gegen.
Aber was heißt das mit diesem Spießig? Ich ahne, was du meinst,
das klingt, sag mal. Das klingt sehr bürgerlich, das klingt so sehr normal life, aber ich glaube einfach, dass das Spießigsein, es kommt ja mal darauf an, wie man das definiert, ne? Und ich bin kein Outlaw, ich befolge die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Ich halte mich an Gesetze und an Vorschriften, das tue ich. Und trotzdem glaube ich, dass ich ein relativ freier Geist bin. Mhm. Und trotzdem glaube ich, dass dass ich auf eine Art bürgerlich bin und trotzdem weiß ich, dass ich aufgrund meines Künstlerdaseins und aufgrund meines Jobs und durch Denken, Querdenken, durch viele Art und Weise mich schon oder in meiner Kleidung oder was ich schon ein bisschen davon absetze. Ich weiß, dass wir schon in unserer Siedlung so ein bisschen als die Freaks gelten.
Das wäre meine nächste
Frage. Was auch wieder das nächste Klischee ist. Was ist ein Freak? Nur weil ich mit 55 Turnschuh trage und mal kaputte Jeans, bin ich deswegen schon ein Freak.
Naja,
aber ich weiß eben halt, das wirst du auch kennen, für Leute ist immer schwer greifbar, was wir Künstler tun, ne? Dann hörst du dir solche Kommentare an wie, ja, dann möchte ich auch mal morgens um 11 rumlaufen hier, ne? Und dann sage ich immer, ja. Ich sage, aber wenn ich um 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens nach Hause komme, liegst du schon im Bett. Da sehe ich dich auch nicht hier rumlungern.
Es ist herrlich. Das war genauso, als ich so ein bisschen außerhalb von Münster aus Land zog und morgens dann bei dem Gang mit dem Hund dann eben auch immer die anderen Hundebesitzer traf und die dann auch so immer fragten, wenn ich dann mit dem Hund um 10 oder um 9:30 so spazieren ging, na, hast du Urlaub? Immer wieder. Hast du Urlaub? Ich habe aber ganz schön viel Urlaub. Nein, immer noch nicht.
Ja.
Aber ich habe heute Morgen schon relativ früh angefangen, meine Steuerunterlagen zusammen zu...
Es ist einfach so skurril, ne?
Es ist herrlich.
Nein, aber ich erzähle meine Lieblingsanekdote.
Pass auf. Ja, bitte.
Als ich mit 22, glaube ich, verkündet habe, dass ich Künstler werde, dass ich jetzt ein Jahr lang versuche, davon zu leben, bevor ich dann vielleicht doch Lehramt studiere, da haben alle, aber auch wirklich alle auf mich eingelabert, Katastrophe, du Idiot, Trottel, du musst was Ordentliches lernen, das ist doch alles brotlos, spinnst du, bist du bescheuert, du musst was Ordentliches. So, das heißt, wurdest nur angeföhnt.
Ja.
So, 30 Jahre später klingelt der Fensterputzer morgens um 11 und ich mache auf in Jogginghose, Loch im T-Shirt, 14 Tage Bart, Tasse Kaffee in der Hand und er sagt, du hast auch nichts zu, dir geht's ja wohl und die ganze, dir geht's ja gut, du musst auch nicht mehr arbeiten, ja. was ich. Ey, und dann habe ich den angeguckt, dann habe ich gesagt, ich kannte den, ne? Wir waren so ein bisschen, also waren gut bekannt. Und ich sage, pass mal auf, ja, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, da konnte ich es keinem recht machen. Jetzt kann ich es offensichtlich, 30 Jahre später habe ich es geschafft, dass ich morgens nicht arbeiten muss. Jetzt mache ich es dir schon wieder nicht recht.
Genau.
Ich sage, ey, Alter, entweder fängst du jetzt an, hier die Fenster zu putzen oder wir frühstücken uns erstmal mal und trinken eine Tasse Kaffee zusammen und dann danach. Dann.
Ja, richtig.
Und das haben wir dann auch gemacht. Aber du siehst, du kannst es keinem recht machen.
Total. Das ist ja am Anfang immer so, dass du auf den Familienfeiern gefragt wirst, na, wird das denn nochmal was mit der Musik?
Können Sie
wird
davon leben?
Genau, das sowieso.
Aber ist das
dieser mitleidige Blick dann immer so ein bisschen dieses, na, ich mag gar nicht fragen, aber sag mal, und wie kommst du zurecht?
Ja.
Und du dann riesig Storys, obwohl es gar nicht so ist, findest du so ein bisschen was und sagst, ja, ich bin da gerade an so einer Sache dran, darf ich noch nicht drüber reden.
Ja, natürlich, ja.
So, ne, und dann irgendwann wirst du halt so, wenn es dann ein bisschen läuft, hast du auf einmal nicht mehr Zeit, zum 50. Geburtstag zu kommen und dann bist du, naja, ist jetzt auch was Besseres.
Ja,
jetzt hat er was Besseres.
Ja, der muss nicht mehr. Ich wurde neulich gefragt, ob ich jetzt Privatier bin.
Ja.
Ich habe mich entschieden, einfach zu sagen, ja.
Ist man richtig. Sich sein Leben lang Privatier?
Ich bin jetzt Privatier.
Ja, absolut. Also ich finde es auch herrlich, diese Fragen, also die Menschen dann durchaus auch in dem Glauben zu lassen.
Ja.
Beziehungsweise einfach, sie wissen doch selber, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Aber vielleicht mal ganz kurz, weißt du was, ich bin groß geworden in Hiltrup, Münster-Hiltrup.
Ah, ja.
Als Hammer kennt man das, weil man ja mit dem Zug, ne, so
natürlich.
Letzte Station vorm Hauptbahnhof. Wenn ich damals, ich frage mich die ganze Zeit, wie das Musikgeschäft in Hamm in Bahnhofsnähe hieß. City Musik?
Naja, Bahnhofsnähe ist echt übertrieben, aber. Ja,
aber ich konnte da zu Fuß
immer hingehen. Es war in der Innenstadt.
City Music. Es war die Zeit, als ich mich da hinging, das muss so Anfang der 90er gewesen sein, um dort dann mal jeden Samstag fuhr ich dahin, um mir zu gucken, ob diese rote Ibanez-E-Gitarre mit dem schmalen Griffbrett immer noch da ist. Aber ich habe immer gedacht, da laufen noch bestimmt jetzt auch Till und Obel rum.
Ja.
Champagner saufend. Kommen sie gerade aus dem Fernsehen. Da haben wir
keine Zeit.
Aber wirklich, das habe ich jetzt nicht ausgedacht. Das war wirklich so. Ich habe das schon mit Hamm und Musikladen und so weiter so ein bisschen, ja, so man, das war so wirklich 90, 91.
Ja, stimmt. Und das, ich meine sogar, jetzt verstehe ich, du meintest das neue City Music, das war tatsächlich im Bahnhof näher. Das alte war noch mehr in der Innenstadt. Deswegen musste ich jetzt gerade so
umspringen. Ich konnte auf jeden Fall vom Bahnhof da
laufen. Ja, und in den 90ern, ich dachte auch, ich werde Musiker, um nicht arbeiten zu müssen und Popstar. Und als es dann richtig bei uns abging, gab es nur noch Arbeit. Ja. Und man musste total diszipliniert sein und hatte ein riesen Pensum pro Tag zu bewältigen. Mhm. Und es entpuppte sich dann doch anders, als ich gedacht hatte.
Ja.
Ich hatte einfach gedacht, 2 Stunden auf der Bühne, das wäre Popstar sein und ansonsten Party. Mhm. Und stattdessen fand man sich stundenlang in irgendeinem Auto wieder,
ja. In
irgendeinem Flugzeug, in irgendeiner Bahn. Und das Spielen war leider nur ein kleiner Aspekt des 10-Stunden-Tags.
Also ich glaube, du, ich habe ja auch noch so ein bisschen recherchiert, wollte das gar nicht zu viel. Also ich google ja Menschen ganz ungern so. Und ich habe jetzt mal so ein ganz bisschen geguckt, ich dachte, ich muss mich ein bisschen vorbereiten auf unser Gespräch. Ich glaube, wir reißen die Karriere von Till und Uwe, können wir ja vielleicht mal anreißen. Was mich total gereizt hat, als ich dich in dieser Personality-Talkshow kennenlernte,
ja. Ist
die Offenheit und natürlich auch den Humor, aber auch Ernsthaftigkeit. Diese Mischung, mit der du darüber gesprochen hast, was das damals so gemacht hat, was so die Träume, die Höhenflüge, die auch so die Leidenschaft, aber eben auch die Fallstricke waren und was dann so für Zeiten kamen. Und darüber hast du ja schon in deiner anderen Podcast, deiner eigenen Podcast-Folge bei den zärtlichen Cousinen
ja. Gesprochen,
aber eben auch in anderen Gesprächen, die ich sehr interessant fand. Und das hat mich ja eigentlich so ein bisschen gereizt, darüber zu sprechen. So, wo willst du eigentlich noch so hin? Weil ich, du sagtest es ja eben schon so, man wird von außen so gesehen, da ist doch alles super bei dem, da ist, da läuft's und so weiter. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und damals, als mein Sohn mir halt diese Fragen stellte, so, das machst du gerne?
Mhm.
Was kannst du eigentlich gut? Was findest du cool? Was für ihn so ein Synonym ist, wahrscheinlich für... was findest du cool? Blödes Wort. Aber du weißt, was ich meine.
Absolut.
So, ich
habe ja 4 Kinder.
Also von daher. So, aber diese Frage wirklich so, was fällt dir leicht? Und nur weil dir das leicht fällt, muss das auch das sein, was ich so in der Mitte meines Lebens, um nicht Midlife-Crisis zu sagen, jetzt auch immer machen muss, weil es mich ja ernährt, weil es Dufte ist, weil es gut läuft.
Mhm.
Oder was sind denn eigentlich, wie verändert sich diese Leidenschaft eigentlich so mit den Jahren?
Till und Obel war etwas, was als Kneipenspaß angefangen hat und wo irgendwelche Leute uns immer ermuntert haben, mach doch noch mal mehr von dem Blödsinn da. Ne? Da war irgendwo so ein Pianist und zu der Zeit war gerade dieses We Are The World in aller Munde und ich konnte so parodieren und der Obel konnte das auch. Mhm. Und dann haben wir immer gesagt, ey, kennst du den Song? Spiel den mal. Ne? Und dann mach ich jetzt hier Bob Dylan nach und mach ich Stevie Wonder nach und der andere konnte das und das. So und irgendwann sagte dieser Pianist, ich bin nicht mehr gut genug für euch, weil wir wollten immer mehr so machen. Ne? Kannst du das ausspielen? Und er sagte dann irgendwann, ich vermittle euch an einen richtigen Pianisten. Okay. So, da kam die nächste Eskalationsstufe. Ne? Der konnte viel mehr und hatte dann auch noch einen Synthesizer. Und dann haben wir gedacht, da können wir auch komplexere Songs nehmen. Da können wir dieses machen. Kannst du auch mal hast du einen Rhythmus? Dann kaufte der ein Rhythmusgerät. Ne? Und so haben wir das schichtweise immer eskalieren lassen. Und während dieser Eskalation haben wir irgendwann begriffen, dass das echt lustig ist, was wir machen, weil die Leute sich einfach köstlich amüsiert haben. Und wir in jedem Jugendzentrum, auf jeder Hochzeit, irgendwo auf irgendeinem Festival dazwischen kommen konnten, gebucht wurden. Und man brauchte ja damals einfach auch nicht viel. Was weiß ich, wenn wir im Café Klinklang gespielt haben, dann hatten wir 2 Full-Range Stage Accompany Boxen in so einem Renault, in so einem alten Renault Espace, genau. 2 Mikrofonstative, dann hatten wir so 2 kleine Soulton Monitor Boxen und das war's. Ne? Und dann brauchtest du nicht mehr hier als deine kleine Bühne. Dann haben wir uns nebeneinander gestellt, dann hat sich der Keyboarder da hinten dahinter geklemmt und dann ging das irgendwie los.
Mhm.
Und irgendwann habe ich einfach gedacht, das ist ja super. Ich habe diesen Monat 500 Mark damit verdient.
Ja.
Und meine damalige Frau, die hat auch irgendwie 1000 Mark verdient. Und damit war ich mit 22, kannte ich keinen, der so viel Geld hatte.
Nee, okay. Absolut, absolut.
Und dann habe ich irgendwann begriffen, da ist noch mehr drin. Mhm. Und dann haben wir wirklich beide echt aufs Gas getreten und haben das Ding nach vorne getreten. Und solange wir nach oben wollten, konnten wir sehr gut über unsere Unterschiede hinwegsehen.
Ja, okay.
Die haben zwar genervt, aber als wir endlich da waren, wo wir hin wollten, und als wir da auch gelandet waren, eigene Fernsehshow, dieses und jenes, da ging das dann los, dass man den Ruhm als junger Mensch, also ich für meinen Teil, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ne? Ruhm als junger Mensch ist eine sehr,
ja,
sehr diffizile Sache.
Es bringt dir halt keiner bei, damit umzugehen.
Es bringt dir keiner bei, damit umzugehen, weil es keiner kennt, kaum einer kennt. Dann kommt das ganze Geld, dann kommen alle die, die dir den Arsch auslecken, die dir auf die Schulter klopfen, weil sie irgendwas von dir wollen, weil sie mit dir Geld verdienen wollen, weil sie sich dranhängen wollen. Und deine alten Freunde sind aber auch irgendwie weg, weil die studieren alle und machen was ganz anderes. Du stehst auf Mutterseelen alleine auf irgendeiner Plattform und weißt überhaupt nicht mehr, was Phase ist.
Ganz kurz mal so vom zeitlichen, so von der
92.
92 war das. Das ging aber schon Ende der 80er los.
92,
Ende 80er
und Ende 87 ging es so.
Genau.
Dann war 90, 91, 92, ging es tierisch ab.
Das war die Zeit, nämlich da bin ich am Wochenende, sind wir zu meinem Vater, um die Wochenende da zu verbringen, gefahren. Und da durften wir so lange fernsehen, wie wir wollten, mit 13, 14. Schön irgendwie Schokokrossis und Peppis essen. Und Cola trinken. Nee, Cola nicht.
Permanent im Fernsehen. Wir wurden durchgereicht von vorne bis hinten.
Genau. Aber das hatte da noch so dieses, da warst du Anfang 20.
Da war ich Anfang 20. Genau, Kongresshalle, dreimal hintereinander gespielt in Münster.
Ja.
Und trotzdem war ich heute im Nachhinein, tut mir der kleine Junge echt leid. Also, weißt du, was ich meine? Also ich würde heute gerne zu diesem 23, 24, 25 Jahre alten Jungen zurückgehen und sagen, ruhig, ganz ruhig. Alter, komm zur Ruhe, setz dich mal hin.
Du hattest ja aber auch nicht so diese Vergleiche. Du konntest jetzt ja nicht bei Instagram reingucken und konntest sagen, so, die machen das so, vielleicht sollten wir das auch ein bisschen mehr so machen, sollten hier auf uns auch vielleicht noch einen Achtsamkeitsratgeber kaufen und mal so ein bisschen sich einen Coach nehmen.
Da ich auch mein Vater in der Beziehung eine Totalversager war, weil er nie zu Hause war und schon längst über alle Berge war, hatte ich auch da keinen.
Ja.
Und witzigerweise war Karl Dall der Erste, der sich das 92, 93 bei uns mal so angeguckt hat, die Gruppendynamik, und mich dann bei irgendeiner Fernsehshow auf die Seite gezogen hat und gesagt hat, Junge, ey, passt mal auf. Bei euch ist keine gute Stimmung. Oh. Lass dir das mal sagen, hier von Instaburg und Co. Und so. Und aber leider da auch der jugendliche Leichtsinn, da dachte ich auch noch, was will der alte Mann mir erzählen?
Aber du sagtest eben, aufs Gaspedal getreten. Das heißt, ihr wolltet aber beide Gas geben. Das heißt, ihr musstet euch nicht jetzt, mach mal ein bisschen mehr, mach du mal
Beide wir haben wirklich geprobt und wirklich Gas gegeben. Wir haben wirklich 2 Wochen en suite in München gespielt und sind da wirklich, wir sind durch die ganz harte Schule gegangen. Die ganz alte, harte Schule, wenn das Publikum in der Überzahl ist, also vor 4 Mann haben wir, ich weiß nicht, wie oft wir vor 4, 5, 6, 7, 8 Leuten irgendwo gespielt haben.
Ja. Aber was war für dich, was war so der Antrieb? Und wie hat der sich verändert? War das am Anfang wirklich so, ich meine, du wolltest ja wahrscheinlich, und so habe ich es eben auch so ein bisschen gelesen, klar, eigentlich Rockstar mit deinen Liedern, wie man das so macht. So, und auf einmal bist du in der, was man heute Comedy-Schiene bist. Aber eben sehr erfolgreich.
Es war eben halt so. Es gab keine Zeit nachzudenken.
Ja.
Es gab keine Zeit nachzudenken. Das ging einfach immer Es eskalierte immer ein Stück weiter. Und immer wenn du dachtest, sollte ich vielleicht jetzt doch mal Gesangsunterricht nehmen, hat es keinen mehr interessiert, weil es ging einfach weiter. Oder sollte ich mal dieses, jenes machen? Nein, es ging einfach weiter. In dem Moment, wo man sich vielleicht zurücksinnt und sagt, Männer, wo stehen wir überhaupt, ruft irgendeiner an und sagt, geht bei uns im wir haben auf 70 Quadratmetern gewohnt, das Telefon geht, meine Ex-Frau geht dran und sagt, pass auf, Typ, verarschen kann ich mich selber, legt auf. Und ich so, was war da los? Ja, sagte so ein Spinner, meinte er, wäre Günther ja auch. In dem Moment geht das Telefon wieder, ich gehe dran, will schon gerade sagen, halt die Fresse, du, hör auf, hier zu nerven, ne? Und der schon, ja, ich bin wirklich Günther Jauch, ihr müsst in meine Sendung kommen. Und du denkst einfach nur in dem Moment, bist 23, 24 Jahre alt und denkst dir, das ist ja ohne Instagram, ohne, das waren Leute, die kanntest du nur von der Mattscheibe.
Total.
Und auf einmal, ich fand das völlig surreal, dass jemand, der aus dem Fernsehen dich anruft und sagt, hier ist Günther Jauch, den kannte ich ja von Nasiste hieß das, glaube ich, und Sportstudio und was weiß ich nicht.
Also, stimmt, das hat er gemacht, richtig.
Ja. Und du denkst dir, das ist Günther Jauch, okay, ja. Günther Jauch, okay. Was sollen wir? Und pass auf, ich mach's mal ganz skurril. Da wollte der uns verpflichten fürs aktuelle Sportstudio, da hat er uns den Termin genannt, dann habe ich irgendwie unseren Keyboarder angerufen und hat gesagt, nee, da spielen wir irgendwo auf so einer kleinen Geburtstagsfeier. Da haben wir zugesagt. Da musst du dem absagen. Und der hat mir Günther ja auch abgesagt.
Das ist halt auch der Westfale. Der Westfale hatte halt bei dem, was war das? Kleingartenverein?
Bei so einem Geburtstagsverein irgendwie. Ne?
Hatte halt da zugesagt. So.
Ja.
Und also ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, weil ich das ja natürlich auch von Bands kenne, so aus dem eigenen, sehr direkten Umfeld und von Erzählungen. Das ist ja immer genau, wenn das so eine Dynamik aufnimmt, die man hinterher gar nicht mehr versteht, wenn man rückblickt und vor allem von außen nicht verstanden wird. Weißt du, wenn jemand sagt, das ging alles zu schnell, wir hatten ja gar keine Zeit, dann würde jetzt vielleicht einfach meine Cousine sagen, ja, aber an die Hotelbar gehen konnte dann, ne? Dann hätte ich auch da mal.
Aber weißt du, was ich meine, ne? Ich weiß sehr gut, was du meinst. Auf der anderen Seite ist mein Naturell damals auch, ich bin ja ein sehr aggressiver Jugendlicher gewesen.
Ah, okay.
Interessant. Ich würde mich heute als eher sehr sensibel beschreiben und ich habe mich damals geschützt durch Aggressivität.
Ah, wow.
Ja, das heißt, bevor ich gedachte, wenn der könnte mich eventuell, das könnte mich verletzen, was der sagt, dann machen wir den vorher schon mal mundtot. Ah, weißt du, was ich meine?
Was bist du für ein Sternzeichen?
Ich bin Schütze.
Ah, okay.
Und ich habe mal ein Interview gelesen mit Paul Weller von Style Council, The Jam und so weiter. Und er wurde gefragt, warum er in jugendlichen Jahren so aggressiv gewesen wäre und so teilweise herablassend zu und aggressiv gegenüber Reportern und so unentspannt. Und da hat der Paul Weller gesagt, das war glaube ich in der Zeit, ein Interview, da hat gesagt, pass auf, ich war ein sehr entwertetes Kind und ich hatte eine Karriere auf einmal in der Hand. Und an der habe ich festgehalten. Und alles, was in meinen Augen dem hätte gefährlich werden können oder mir gefährlich werden können, habe ich sofort eliminiert, ausgeblendet. Ich habe mich total fokussiert.
Okay.
Und habe mein Ding verteidigt, überaggressiv. Und da habe ich das erste Mal, als ich das vor 7, 8 Jahren gelesen habe, habe ich das erste Mal gedacht, das war ich auch.
Interessant.
Genau so.
Hast du Angst gehabt, es wieder zu verlieren?
Ja, natürlich.
Weil dass es weggeht. Okay, so.
Wenn ich loslasse, dann geht's weg. Mhm. Oder und irgendwann habe ich auch Obel als jetzt spulen wir weiter vor. Jahre später habe ich irgendwie auch Obel als Bedrohung ist falsch, aber als schwache Stelle irgendwie angesehen. Mhm. Ich habe gar nicht begriffen, dass wir uns komplementieren.
Ja.
Sondern ich habe einfach immer nur gedacht, der steht auf der Bremse, der hat so eine komische Art. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die meine aufhebt, dass das wichtig war, dass das praktisch das Yin oder das Yang zu mir war. Ne? Mhm. Und dementsprechend sind so viele Fehler passiert, Porzellan ist kaputtgeschlagen worden. Und so ist es geendet. Mhm. Und
ist es eigentlich offiziell dann geendet? Habt ihr euch aufgelöst oder ist es ausgelaufen?
Nee, wir haben uns dann irgendwann hieß es einfach so, dieses Jahr machen wir noch.
Okay.
Und dann, als das Jahr zu Ende war, hat sowohl er als auch ich gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal was anderes. Mhm. Und und das ist eben halt auch gründlich schiefgegangen. Also in meinem, ich will gar nicht von ihm reden, sondern ich hatte mir gedacht, ich mache als Halbstar weiter und bin dann in ein paar Monaten wieder Vollstar. Nichts dergleichen ist passiert, sondern ich bin direkt aus dem Pophimmel auf die Fresse gefallen und es hat gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ist eigentlich alles erst wieder ans Laufen gekommen, als ich, als mir einer irgendwie eine Tür aufgemacht hat und gesagt hat, willst du nicht Autor werden? Wollte ich nicht, aber es gab Geld und Geld brauchte ich. Und dann bin ich einfach durch die Tür gegangen und eins kann ich schon für mich in Anspruch nehmen, wenn ich was mache, dann mache ich es auch richtig.
Ja. Aber vielleicht darf ich noch mal kurz zurück, weil das, was du eben sagtest, so, dass zum einen, dass du Sorge hattest, da etwas zu verlieren, was du dir aufgebaut hattest, was eben auch vielleicht Traum gewesen war, dann wahr geworden war und dann
hast du erstmal was aus dem aber trotzdem so scheiße benommen, dass ich es eigentlich im Nachhinein rückblickend sage, du bist ja lustig, ey. Du hast ja zu 50% hast du den Laden ganz alleine kaputt getrampelt, ne?
Aber was war das, was dich zum einen, was so ein bisschen diesen Suchtfaktor Erfolg ausmachte, war das die Anerkennung von außen? War das, wenn ich das so fragen darf, war es das Geld? War es das, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt nochmal Vollgas gebe, habe ich für längere Zeit Ruhe? Und konntest du es denn überhaupt genießen in den Hochzeiten? Hast du es mal richtig genossen?
Nee, absolut nicht. Die Zeiten, wo ich am meisten Geld verdient habe, wo ich am berühmtesten war, sind definitiv nicht meine schönsten Lebensjahre gewesen. Mhm. Aber das ist meine eigene Schuld und nicht die Schuld von irgendjemand anders. Sondern ich hatte geheiratet, ich hatte mich entschieden, Kinder zu kriegen, obwohl eigentlich mir hätte klar sein müssen, dass ich fast nie zu Hause bin. Ich habe ja die Entscheidung getroffen. Ich möchte das auch nicht jemand anderes in die Schuhe schieben, weil das gar nichts bringt. Ich beschäftige mich lieber mit meinen eigenen Fehlern. Und
aber es ist jetzt zum Beispiel, vielleicht hat sich da aber auch ein bisschen was geändert. Weißt du, wenn man jetzt irgendwie sagt, wir waren sehr fleißig, wir haben gearbeitet, weil die Nachfrage da war, jetzt gebe ich Gas. So, wenn du heute irgendwo, sagen wir so, auf gehobener, oder wenn junge Leute, klingt auch gut, wenn ich das sage, aber so ist es ja mittlerweile, wenn die halt so in die höheren Laufbahnen jetzt gehen oder sich anbahnt, die gehen mal, werden mal ins Management gehen oder gehen vielleicht schon ins Management bei einem Unternehmen. Dann wird ja häufig jetzt, wo früher auf Dienstwagen Geld und solche Dinge verhandelt wurde, wird heute verhandelt, nur 4 Tage die Woche arbeiten. Nö, Wagen, Auto brauche ich nicht, dafür will ich ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr so, mir Sachen frei einteilen können. War das, du hättest ja damals auch sagen können, lief ja, ich mache nur noch 75%, wird dir wahrscheinlich auch reichen und kann Familie machen. Kannst du noch so ungefähr sagen, was dich, oder war das einfach damals nicht so? Da machte man
das. Ich möchte das mal, unser damaliger Keyboarder, der Volker Wendland, mit dem bin ich heute immer noch befreundet. Und der hat was sehr Schlaues gesagt vor einem Jahr. Seitdem denke ich da immer wieder drüber nach. Und der hat gesagt, in dem Moment, 1998 hat sich meine erste Frau von mir getrennt und irgendwann, ein halbes Jahr später, habe ich meine neue Frau kennengelernt.
Okay.
Und der Volker sagt immer, als ich gesehen habe, wie glücklich du mit der Claudia bist, da habe ich gewusst, das hält hier nicht mehr lange. Das war für ihn der Anfang vom Ende.
Ah, okay.
Und das finde ich so faszinierend, weil aus der Warte habe ich es ja nie betrachtet. Man dreht sich ja immer um das eigene. Ne? Ja, und Wenn ich darüber nachdenke, verstehe ich das auch, weil das Glück, was ich gefunden habe, im Nachhinein hat mich das dazu bewogen, ein anderer Mensch zu werden. Hm. Ich habe jemanden gefunden, der mich liebt, und dementsprechend konnte ich viele Verhaltensmuster einfach über Bord werfen. Hm. Das hat so viel es hat so eine Lawine losgelöst. Mit der Lawine ist Till und Odel auch abgegangen. Hm. Warum? Und da gibt es jetzt 20.000 verschiedene Gründe, aber man muss es schon fast so sehen. Und ich glaube, so, das meint er damit einfach. Ne?
Verstehe ich total.
Er sagte wirklich, als ich gesehen, wie glücklich du warst, ja, und diese Metamorphose gesehen habe als Außensteher, habe ich gewusst, das ist der Anfang vom Ende.
Nee, ich glaube, das ist halt dieses dann geliebt werden wollen von dem Publikum, ist ja natürlich auch ein totaler Antrieb. Aber es ist natürlich etwas, was wahrscheinlich eben auch genau das mit vielen Künstlerinnen und Künstlern gemacht hat. Du wirst halt für diese 2 Stunden geliebt und so alles tierisch, und danach wirst du noch eine halbe Stunde beim Foto machen, Autogramme geben geliebt, und dann sitzt du irgendwo und zählst die Flaschen in der Minibar runter. So.
Ja, es ist, auch das ist möglich, aber ich glaube einfach, es ist so wie John Lennon, ich will mich um Gottes Willen nicht mit John Lennon vergleichen.
Ich weiß genau, was du meinst.
Aber der Punkt ist einfach, ich habe mal gelesen, auch, dass John Lennon wusste, als er Yoko Ono getroffen hat, das ist, ab da, und so war es ja auch.
Ja, ja.
Und, ja. Ich, wie gesagt, um Gottes Willen, es geht mir nur darum, diese neue Liebe, die ich gefunden hatte, hat einfach ein, ich war auf einem anderen Schiff, und auf dem Schiff gab es kein Till und Odel mehr. Und aber das, so muss man es einfach sehen. Und das ist dann auch passiert. Das hat mir den Mut gegeben zu springen, was anderes auszuprobieren. Das hat nicht geklappt. Aber da kann ich auch nur sagen, hätte ich vorher gewusst, dass das nicht klappt, wäre ich wahrscheinlich nicht gesprungen. Mhm. Also will ich mich auch da nicht mutiger machen. Also das hat mit Helmut nichts zu tun. Ich dachte einfach, ich falle weicher.
Ja, ja.
Bin aber nicht weich gefallen.
Ey, du, aber ich glaube, es gibt
aber
so
egal.
Viele. Ich könnte jetzt hier, ohne Namen zu nennen, ein Beispiel habe ich sogar vor Augen. Da ist alles gleich, und der Sänger macht eine Soloplatte, und es läuft einfach nicht so, weil eben die Zeit auch vielleicht anders ist und weil irgendetwas auch zwischen den Zeilen nicht so zu den Menschen spricht, wie es, ob das jetzt besser oder schlechter, wer will das beurteilen?
Ja, genau, und das ist es. Versuch jedem immer zu erklären, warum war deine Solokarriere nicht erfolgreich? Ja. Keine Ahnung.
Ja.
Falscher Zeit. Punkt, falscher Ort, falsche Texte.
Aber da warst du ja dann quasi schon. Ja, aber du warst ja in Love. Also du warst ja quasi schon ganz anders auch aufgestellt privat.
Ja, aber ich brauchte trotzdem wahnsinnig Geld, weil das war nämlich nicht mehr da.
Ja,
und man muss ja leben von Geld. Ich hatte absolut. Ja Verpflichtungen, meine Kinder, Unterhalt, Wohnung, Auto, Miete. Das war nicht so. War nicht so prickelnd.
Ja, aber du hast es ja gerade schon, ich bin ja etwas zurückgerudert. Also wir schließen wieder da an, wo du sagtest, okay, und dann ging es einfach darum so, da gibt es jetzt die Neuen, die vorne stehen, und warum nicht schreiben für die?
Ich sehe das ganz unromantisch. Ich stand vor einer Tür, und diese Tür, da stand drauf Ruhm, Star sein, sowieso, diese Tür ging nicht auf. Ja. Da konnte ich rütteln, wie ich wollte. 2 Türen weiter ging eine kleine Tür auf, da stand Autor.
Ja.
Und weil da irgendeiner einen Arm durchgehalten hat, wo ein bisschen Geld dran war, bin ich einfach völlig unromantisch dem Geld gefolgt. Und
hast
dann einfach Erfolg gehabt. Wirklich, ich kürze das wirklich auch gerne ab. Ich habe dann einfach Erfolg gehabt und habe ganz pragmatisch da angeknüpft und hatte dann auf einmal wieder zu meinem Talent wieder das Glück, die richtigen Leute zu kennen, die richtigen Leute zu treffen, und hatte das Glück, dass das, was ich als Arbeit abgeliefert habe, einfach wohlwollend aufgenommen wurde. Und der Ball, den ich glücklicherweise an den Kopf gekriegt hatte, lag auf einmal wieder im Tor.
Ja, aber es war noch, also ich weiß nicht, ob du es gerade schon gesagt hast oder ob ich es vorhin noch gelesen habe. Es war ja wieder jemand, der dich schon lange kannte, der gesagt hat, hey Till, du kannst das doch.
Ja.
Guck, ja, du kannst das doch. Du hast so geiles Zeug geschrieben.
Ja, ja.
Du hast doch bestimmt auch noch was in der Schublade.
Ja, ja, ja. Hat mein Manager, hat das damals natürlich gesagt. Und die Person, die Texte brauchte, war Gabi Köster. Und die hat die einfach gekauft. Ja. Aber ich kannte Gabi gar nicht. Ich dachte einfach nur, super, give me the money. Ich brauche das. Und dann habe ich mich erst mit Gabi, dann wollte die mich kennenlernen, dann haben wir uns befreundet. Und dann ist aus dem Unglück, dass sie einen Schlaganfall hatte, und sie nach der Gesundung von ihrem Schlaganfall, wenn man in dem Falle also nachdem sie wieder in der Lage war, zu sprechen, aber sie war nicht in der Lage zu schreiben. Und da haben wir zusammen das Buch geschrieben. Und da haben wir zusammen einfach eine Sprache gefunden für dieses Buch, das die Leute sehr berührt hat. Mhm. Und und auf einmal war ich mit Gabi Köster auf Platz 1 der Bestsellerliste.
Dein erstes Buch, oder?
Ja, ja, also ja, unser erstes Buch, also mein erstes Buch als Co-Autor. Mhm. Und ich stand ja auch auf dem Cover. Gabi Köster mit Till Hoheneder. Und dann dachte ich mir, wie irre, zweite Karriere. So, dann habe ich das immer noch, kennst du das Hochstapler-Syndrom?
Ja.
Dann habe ich immer noch gedacht, naja.
Ja, irgendwann gut ist das.
Genau. aber jetzt habe ich mittlerweile von 9 Büchern, die ich als Autor betreut habe, habe ich, glaube ich, 7 weitere Bücher in Bestsellerlisten versenkt.
Stehst du eigentlich immer mit deinem richtigen Namen drauf? Zum
Beispiel, das wenn ich nicht draufstehe, stehe ich irgendwo drin.
Ah, okay.
Die Entscheidung liegt eben halt beim Verlag oder beim gibt der Künstler mir den Credit und schreibt mich vorne mit aufs Cover.
Ah, okay,
bei Atze Schröder macht es keinen Sinn. Wir haben 2 Bücher geschrieben, Atze und ich. Aber Atze Schröder ist eine Kunstfigur. Das ist doch scheiße, wenn da steht Atze Schröder und Till Hoheneder. Warum? Das finde ich doof. Weil Atze Schröder ist ja schon eine Kunstfigur. Und dann steht eben halt auf Seite 3 Atze Schröder mit Till Hoheneder. Und das, das ist dann auch cool.
Finde ich total gut.
Bin da sehr entspannt. Im Gegenteil, ich habe das oft
da gibt's auch... Da gibt es aber andere Kandidaten, glaube ich, die wären da nicht ganz so entspannt.
Ja, ja.
Oder? Ich meine, du kennst jetzt, also ich meine, das finde ich ja bei dir so interessant. Du kennst ja die Fernsehwelt, du kennst die Comedy-Welt. Große Überschneidung natürlich, aber trotzdem ist ja diese Live-Comedy und diese Fernseh-Comedy wahrscheinlich schon auch immer noch ein bisschen was anderes. Und dann kennst du halt diese Voll-Alpha-Tier. Selber, glaube ich, auch nicht kein Alpha-Tier gewesen zu
Robelzeit. Auf jeden Fall Alpha-Tier gewesen.
Genau, und dann das Arbeiten der Beisitzer mit Alpha-Tier. Also sprich, halt schon irgendwo, wo du ganz genau weißt, Leute, ich muss es euch nicht erklären, aber der ist eigentlich von mir. Aber ist egal, ich bin fein damit. So kommst du jetzt, kommt mir das vor.
Ich glaube, vieles erleichtert mir das, dass ich tatsächlich schon mal auf dem Everest gestanden habe und den Weg runter und hoch kenne und runter auch sehr holprig mit viel Fall und freiem Fall und bösen Aufschlagen. Und heute denke ich oft so ein bisschen Zappa-esk, keep your dreams, just give me the money. Auch da kann ich sehr pragmatisch sein.
Ja.
Das Einzige, wo ich wirklich drauf achte, ist, dass ich mit Leuten arbeite, die mich nicht beschädigen.
Beschädigen meinst du emotional?
Die nicht gut für mich sind. Mhm. Die, zu denen ich nicht passe, die nicht zu mir passen. Und da bin ich sehr froh, dass ich so viel Erfolg habe, dass ich mir das leisten kann, ohne jemanden zu verletzen. Irgendjemand ruft mich an und sagt, ich möchte ein Buch mit dir schreiben. Dann kann ich ganz lieb und nett sagen, es tut mir leid, vielen Dank, ich habe keine Zeit, weil ich das und das mache. Und das ist mein persönlicher Luxus.
Total interessant, weil ich habe das für mich auch schon ganz häufig so versucht, was ist Luxus eigentlich? Und es geht also wirklich Sachen, wenn man das Gefühl hat, ich weiß jetzt schon, dass das geht nicht gut. Das würde man irgendwie hingelogen kriegen, das Ganze.
Genau.
Und sich so ein bisschen so durchwurscht und hinterher vorbei, aber das tut nicht gut.
Nee, das meine ich mit beschädigt. Ja, das, ich nenne das immer poisoned money. Das ist vergiftetes Geld.
Ja. Das heißt, du hast weniger, mit beschädigen hätte man jetzt auch sagen können, dass du übers Ohr gehauen wirst, vielleicht eben geschäftlich.
Nee, bei mit der beschädigen, das beschädigt meine Seele.
Absolut,
einfach.
Nee, habe ich richtig verstanden. Aber ja. Gibt es das auch bei dir? So dieses, also so nach dem Motto, pass auf, ich stand da auch schon, ich weiß schon, wer mir hier Gutes will, auch jetzt mal jetzt auf der geschäftlichen Seite.
Ja, ich habe einfach keine Lust, wenn du für jemanden eine Biografie schreibst, das heißt, dann führst du Interviews, du redest mit dem, du führst die Interviews, du kniest dich in diese Person rein, du versuchst zu ergründen, was ihre Beweggründe sind. Mhm. Und ich habe keine Lust, das bei irgendjemandem zu machen, der dann auch das nicht A zu schätzen weiß, der B mir irgendeinen Dreck verkaufen will, wo ich relativ schnell hinterkomme, Junge, das ist doch scheiße, was du da laberst. Und C, möchte ich dann nicht meinen Namen irgendwo lesen, wenn irgendeiner so einen Kack dann irgendwie verkauft. Hm. Ich, wie gesagt, eigentlich muss ich mich jetzt rügen, weil so ein Kack, dann werde ich schon wieder. Ich will gar nicht werden. Wenn ich dahinter, mit jedem, den ich arbeite, mit jedem, der mit mir zusammenarbeiten will, treffe ich mich vorher.
Ja.
Und sag dann immer, du, bevor wir über Geld reden, bevor wir über irgendwas oder bevor du mit meinem Management über Geld redest, würde ich gerne einen Tag mit dir verbringen. Mhm. Lass uns mal essen gehen. Und wenn ich da merke, und ich bin seit 35 Jahren im Showgeschäft, wenn ich da merke, dass da nichts drin ist für mich, lasse ich die Finger davon. Mhm. Ich muss mir nicht mehr die Finger verbrennen. Und das ist das Schöne. Mhm. Und meine Frau, dafür liebe ich sie auch. Meine Frau, wenn ich dann sage, ich habe da dieses Angebot, aber ganz ehrlich, ich fühle mich da nicht wohl mit. Mhm. Was meinst du? Dann sagt die einfach immer zu mir, ist das okay, können wir uns das leisten? Und dann sage ich immer zu ihr, ja, das können wir uns im Augenblick leisten. Wie es nächstes Jahr ist, kann ich dir auch nicht sagen. Und dann sagt sie immer, ist okay, du musst das. Und das liebe ich auch an meiner Frau.
Was für ein Vertrauen auch.
Ja, ja, weil
das
bedeutet natürlich auf der anderen Seite, dass ich auch eventuell 3-4 Wochen, 5, vielleicht sogar 2 Monate zu Hause sitze. Und das muss ja dann auch die ganze Familie aushalten. Ne? Und von daher mache ich nicht einen auf, hör zu hier, Big Daddy entscheidet hier, sondern ich versuche immer mein Management, ganz konkret, vor 10 Jahren hat ein guter Freund angerufen und gesagt, möchtest du mit mir für diese Sendung Die Alm schreiben? Das war sowas wie Der Dschungel, nur Die Alm auf ProSieben. Und es gab wirklich ordentlich Kohle, wirklich ordentlich Kohle. Mhm. Und 2 Wochen in Österreich. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe es echt nicht gemacht, weil ich dachte, das ist nichts für mich.
Ja.
Ich will da nicht sein. Ich will nichts mit diesen Menschen zu tun haben. Nicht, weil ich mich für was Besseres halte, sondern weil ich einfach dachte, das ist eine Art von Fernsehen, die mir nicht gefällt. Mhm. Ich will es einfach nicht.
Ich glaube, heute nennt man das Selbstfürsorge.
Ja, und weil es einfach nicht für mich ist. Und mein Management und meine Frau sind immer welche gewesen, die mich dann supportet haben.
Mhm.
Mein Management hat dann nicht gesagt, so, jetzt dann kannst du ja ein neues Management suchen. Weil die leben ja auch davon.
Ja,
die Summe, die ich da ablehne, ihre 20%.
Ja,
aber ich habe das immer erlebt, dass die dann immer gesagt haben, nee, wir tragen das mit.
Mhm.
Nee, bleib bei dir.
Du hast das richtige Management.
Naja.
Aber ist es denn nicht so, dass wenn du jetzt sagst, okay, da bist du total safe, das ist da kommen die Autorenanfragen und du sagst ganz klar, fühle ich nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Dann gibt's die zärtlichen Cousinen und du kommst wieder in die erste Reihe. Ja, aber das heißt, du bist auch da, Social Media mäßig.
Ja, das heißt,
okay, ein bisschen Promo müssen wir auch machen. Ja, klar, wäre schon ganz schön, wenn wir noch ein paar mehr Tickets verkaufen. Ich denke, ihr seid da in einer guten Situation, weil ihr da sehr erfolgreich seid. Aber auch, ich denke, auf dem Level heißt es ja immer nachlegen, kommen, dranbleiben und macht mal ein bisschen mehr. Und kann man sich aber auch ja dafür entscheiden, sag ich jetzt einfach mal so.
Genau.
Wie mache ich das? Und ich habe die freie Entscheidung, das Spiel mitzuspielen, bis dahin und dahin und ab da nicht mehr. So,
ja.
Wie viel poste ich, wie viel gebe ich von mir preis, etc. Wie hältst du es damit?
Erstens, die Cousinen sind zu mir gekommen, wie immer. Auf einmal ging eine Tür auf und irgendjemand hat gewunken.
Ja.
Der jemand war Atze Schröder, mit dem ich seit wirklich gut 10 Jahren, wir kennen uns noch länger, aber richtig gut befreundet sind wir, richtig gute Buddies. Sind wir seit 10 Jahren und damit meine ich wirklich, wir telefonieren mindestens alle 2 Tage.
Ich höre jede Episode.
Wir sind und
das
Freunde.
Ich höre durch die Podcast.
Und irgendwann rief er an und sagte: Pass auf, hast du Lust, mit mir ein paar Termine zu spielen? Mhm. Und ich habe gesagt: Ja, ja. Und habe dann aufgelegt und habe dann gedacht: Okay, wahrscheinlich sitzt er irgendwo an der Theke, hatte gerade eine Schnapsidee und morgen ist er nüchtern. Mhm, alles klar.
Also jetzt für ein Atze-Programm? Oder?
Ja, pass auf. Okay. Das, so fängt's an. Ne? Und dann habe ich da nicht drüber nachgedacht und ein paar Monate später rief er nochmal und sagte, ja, was ist jetzt mit den Terminen? Spielen wir die? So 5, 6, 7 Termine? Und ich so, okay. Habe ich so für mich gedacht, hat er offensichtlich nicht vergessen. Ich sage, ja, ist okay, dann sollten wir uns aber bald mal Gedanken machen, was wir da überhaupt machen wollen. Ja, gut, machen wir im Frühjahr. Okay. Bevor wir diesen Termin im Frühjahr wahrgenommen haben, kam Töne wieder mal, unser Manager, und wir saßen in Köln und er kam zu uns. Wir waren im Savoy, haben irgendwie an irgendeiner Fernsehsendung, wo Atze moderiert hat, gearbeitet und hatten wieder so einen Abend an der Bar mit viel krassen Stories, lustigen Stories, Räuberpistolen verbracht. Und er meinte so: Sag mal, Jungs, ey, diese Laberei in der Bar, mach das doch mal vor dem Mikrofon. Und wir so: Ja, wie vor so einem Mikrofon? Ja, mach das doch mal in so einem Podcast. Und ich so: Was ist ein Podcast? Kannte ich überhaupt gar nicht, ne? Und hast du auch so: Naja, Podcast, was soll das sein? Ja, pass auf, ich habe morgen in Köln ein Studio gebucht. Geht mal da und da in die Straße und dann erzählt er mal 3x40 Minuten irgendeinen Scheiß. Vielleicht auch den von gestern. Wir hatten eh nichts Besseres zu tun. Sind dann da reingegangen. Hier reinsprechen? Ja, okay, alles klar. 3x40 Minuten uns gegenseitig zum Lachen gebracht. Habe ich dir schon mal die Story erzählt? Nee, hast du noch nicht? Okay. Habe ich dir mal erzählt, wie ich Kiss getroffen habe? Nee. Habe ich dir mal erzählt, wie ich auf dem Trucker Festival und so weiter? Nee. So. Mikro geht aus. Der Typ sagt: Wie nennen wir das denn? Atze sagt einfach: Zärtliche Cousinen. Okay, alles klar.
Ja.
So, wir gehen ins Hotel zurück. Vergessen die Aufnahme komplett, fliegen nach Mallorca und wollen an unserem Programm für die 5, 6 Termine arbeiten. Und hatten uns gerade überlegt: Ja, pass auf, wir nehmen was von, du machst ein bisschen von deinem neuen Material, was wir gerade schreiben. Ich mache ein paar alte Nummern von mir und dann lesen wir noch ein bisschen aus unseren Büchern vor. Ne? Ja, super, so machen wir es. Ne? Eines Tages geht das Telefon und Töne ist dran. Ja, herzlichen Glückwunsch, Männer, ihr seid die Nummer 1 der Podcast-Charts.
Krass.
Und wir so: Was? Wie? Was war denn? Welche Podcast? Was für Charts denn? Wer denn? Was denn? Ja, zärtliche Cousinen, was war das? Ach so, natürlich. Aber genau so war es wirklich.
Ja,
ne? Und dann, von da ab hatten wir es natürlich erfunden und waren Visionäre. Und von da haben wir gesagt: Okay, die Termine, die wir machen, die machen wir jetzt als zärtliche Cousinen.
Ja.
Und wieder ist es so, aus einem Zufall, aus einem Spaß, haben wir zugegriffen und haben gesagt, okay, dann labeln wir das jetzt einfach Zärtliche Cousinen. Und dann haben wir das einfach weitergesponnen. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja, wir haben tatsächlich vor ein paar Monaten zusammen telefoniert und haben gesagt, pass auf, wohin geht die Reise mit dem Ding? Wollen wir das wirklich nach vorne treten? Macht uns das Spaß? Wollen wir das wirklich machen? Mit allen Konsequenzen? Mit allen Hebeln? Ich sag, bitte, denkt da mal lange drüber nach. Ich tue das auch. Und da haben wir lange drüber nachgedacht und dann haben wir telefoniert und wir sind so befreundet, dass wir dann tatsächlich die Antworten für bare Münze nehmen können. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, ist okay, machen wir mit dem, was du sagst. Also Social Media, nach vorne treten. Ja. Ich muss sicherlich meine bequeme zweite Reihe verlassen und jetzt auch wieder nach vorne gehen. Aber mich entschieden, ja, ich mache Social Media. Ich halte meine Familie raus. Meine Frau hat keinerlei Interesse stattzufinden. Und meine Kinder interessiert das auch nicht. Also trenne ich da schon mal ab. Und ja, ich bin auch jetzt nicht der Blogger vorm Herrn oder der Instagram-Macher, aber so wie wir es machen, finde ich es gut. Und das haben wir so beschlossen. Und das meine ich, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich ein Projekt mache, dann ziehe ich auch in dem von mir vorgesteckten Rahmen durch.
Ja. Klingt total stringent.
Oder wir ziehen dann durch. Voll. Da sind wir Profis.
Hatte ich mir genauso gedacht. Trotzdem vielleicht die Frage, wenn du dann jetzt wieder so, du sagtest ja gerade, den bequemen Platz in der zweiten Reihe, merkst du da so ein bisschen, dass es wieder so zuckt, dass man so ein bisschen in alte Muster, dass das Ego da eventuell auch mal wieder so ein bisschen die, ich meine, du bist ja ein Frontmann, so.
Ja, zuckt nicht, es sei denn, ich betrete eine Bühne.
Interessant.
Wenn ich eine Bühne betrete, dann bin ich nicht mehr Till Hohneder, sondern bin ich Till Hohneder, der Bühnenmensch.
Und ja, interessant.
Wenn ich auf eine Bühne gehe, mache ich keine Gefangenen. Ist aber auch egal, ob da Atze neben mir steht oder wer auch immer. Ja. Wer mit mir auf die Bühne geht, muss damit rechnen, dass ich nach vorne gehe und das Ding versuche, an mich zu reißen oder meinen Stempel aufzudrücken. Der andere Punkt, so ist Atze auch. Wir sind beide Profis genug, um den anderen nicht in die Parade zu fahren. Wir haben folgende Losung für so eine Tour ausgegeben. Ausreden lassen, nicht unterbrechen und ansonsten Gas geben.
Ja.
So, und das...
Genau. Ich bin ja Cousine quasi auch.
Ja, ja. So funktioniert's auch. Und der andere Punkt ist, was ich viel schwieriger finde, ist heutzutage, in der zweiten Reihe kannst du dir eine gute Moral aufbauen. Kannst immer so sagen, lieber Kollege, da die Werbung hättest du dir aber auch mal sparen können, ne? Und da stellst du auf einmal fest, ja, es ist immer gut moralisieren, wenn man selber nicht in Versuchung gebracht wird. Ne? Jetzt kommen auf einmal wieder Sachen dazu, die ich entscheiden muss. Und vorher hat mich keiner gefragt. Da kannst du natürlich auch immer schön sagen, würde ich nie machen. Ey, weißt du, wie oft hast du das schon gehört, Jan? Ne?
Herrlich.
Die und die, für den und den Werbung machen, würde ich nie machen. Und dann, weißt du, was ich immer in solchen Fällen sage? Ich sage, dann bete, dass sie nicht mit dem Scheck an deiner Tür klingeln und dir den Scheck unter die Nase halten, weil dann möchte ich noch mal sehen, ob du das nie machen würdest. Ne. Weißt du, das ist immer so, ich bin immer treu, immer. Ich wäre meiner Frau immer treu. Ja, dann warte mal, bis sich Monica Bellucci auf deinen Schoß setzt. Oder Megan Fox oder irgendeine Granate und mal gucken, ob du dann immer noch treu bist. Also das ist, meine ich so, das Moralisieren. Udo Jürgens hat mal gesagt, unattraktive Menschen können sehr leicht treu sein. Und das ist jetzt ein bisschen fiesnickelig, aber du weißt schon, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
So, damit muss ich jetzt eben halt auch wieder umgehen. Ich muss Entscheidungen treffen und sagen, okay, will ich wirklich, nehme ich von dem jetzt Kohle oder mache ich damit? Und das musste ich vorher nicht überlegen. Da konnte ich immer schön sagen...
Ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist natürlich eben auch, ich glaube, jede Rolle macht dadurch, dass man eben sie so also ein bisschen ausbalancieren kann durch die andere Seite, eben auch Sinn. Also ich finde das, und auch Spaß. Es ist ja, es ist so ein bisschen wie Produzent und Sänger auch so ein bisschen, ne? Also Schreiber und
ja, Sänger.
Und auf einmal ist da die Bühne wieder. Und ist denn für dich so... So ein Sicherheitsdenken, was, also so, man würde ja heute sagen, breit aufstellen, passives Einkommen sichern, Markenaufbau etc., das ist, da zahlst du deine Rente ein. So würde man ja heute, wenn man nochmal am Anfang stehen würde.
Guckst auf mein zärtliches Cousinenshirt. Ja.
Das wolltest du mir dann unterschreiben, ne? Und mir schenken. Aber weißt du, was ich meine? Und ja, du sagtest ja gerade, ne? Also so ein bisschen ein Familienhaus, Siedlung und so weiter, ein Lebensstil, der dir sehr gefällt. Ist es nochmal so ein bisschen Ziel, das noch zu festigen und zu sagen, und dann gehe ich irgendwann in Rente? Oder machst du das eigentlich bis zu, ist der Stift nicht mehr so?
Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, weil ich lasse mich einfach, ich lasse mich mit dem Fluss treiben. Und ich versuche nicht mehr so weit im Voraus zu denken, sondern ich möchte eigentlich heute und jetzt leben und heute Spaß haben. Und ja, ich habe kleine Kinder nochmal und muss sicherlich vielleicht auch da manchmal konservativ denken, dass ich ihm auch meinem jüngsten Sohne die Ausbildung angedeihen lassen kann, die ich seinen Geschwistern ermöglicht habe. Aber ich denke, ich habe da eine ganz gute Work-Life-Balance, wie das heutzutage so schön heißt, gefunden einfach für mich. Und heute tendiere ich zu der Aussage, alles kann, nichts muss. Und wie Atze immer zu sagen pflegt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Wie gesagt, wir nehmen dieses Projekt ernst. Ich kann dir nicht sagen, wo wir in einem Jahr damit stehen. Kann sein, dass wir... genau an derselben Stelle stehen. Kann sein, dass wir vielleicht schon den Podcast exklusiv vielleicht an irgendeine Plattform verkauft haben. Ich weiß es nicht, aber
ja, umso
mehr. Es macht mir Spaß. Ich mache das einfach und wir werden sehen, wohin es uns trägt.
Ja, umso mehr freut mich das ja irgendwie, weil ich bin ja noch so ein bisschen auf dem Level, dass ich jetzt gerade merke, dass man halt unglaublich viel lernt aus jedem Gespräch. Dass man, dass ich in meinem Fall jetzt auch so eine richtig nachfragen kann bei einer Biografie, aber selber auch so ein bisschen mehr Mut habe, meine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Zeichen dieser Zeit. Und das habe ich halt auch gemerkt, als ich so aus der zweiten Reihe aus dem Studio dann irgendwann wieder dachte, ich stelle mich auf die Bühne und sage da Sachen, wo ich mich echt verletzlich mache, wo ich wirklich, also
ja,
die
natürlich.
Tür, wo mir irgendwer sagt, ja, machst du die Tür aber weit auf.
Ja.
Und irgendwann erst dachte ich so, konnte ich nachts nicht schlafen, dreimal nach, war das zu viel? Dann sagte ich, ja, natürlich mache ich die Tür weit auf. Ist doch klar, alles andere wäre doch auch nicht authentisch. So,
ja.
Weites Feld, aber es tut halt einfach unglaublich gut. Und ich hatte das letztens mit einem anderen Gast, mit Thorsten Wingfelder, der auch sagte, Altersvorsorge hin und her, ich muss irgendwie im Kopf, ich muss bei mir und gesund sein.
Ja.
Und dann kommt der Rest von selber.
Ja. Ich mache auch heutzutage oft die Tür weit auf und denke mir einfach, ja, okay, es ist, wie es ist. Und der andere Punkt ist, ich bin nie in meinem Leben irgendwas wegen des Geldes geworden. Ich bin nicht Künstler geworden, weil ich da an ganz, ganz viel Geld gedacht habe. Sondern es gab ja ganz wenig Geld und damit war ich auch glücklich. Und habe damals in einer 50 Quadratmeter Wohnung unterm Dachgeschoss gelebt, mit einem alten, klapprigen Auto. Und deswegen kann ich immer sagen, Geld ist schön und ich genieße das auch und ich mag Geld auch, aber sorry, es ist einfach nicht alles. Es ist nicht alles und es war nie der Antrieb für meine Kunst. Ich kann mich in einem Clubkonzert vor 80 Leuten mit meiner Band genauso ernsthaft verlieren, genauso pedantisch, das genauso genießen wie alles andere auch, wie was ganz Großes. Ich mache da keine Unterscheidung. Wichtig ist, dass das Projekt mir gefällt und dass ich mein Herzblut gebe, dass ich alles gebe.
Till, du alter Profi, du hättest es nicht besser nach Hause fahren können, weil, ja, ganz kurz, es ist total leicht zu sagen, wenn man gerade zwei Abende im Wembley-Stadion ausverkauft hatte, zu sagen, ich brauche das eigentlich alles gar genau nicht. Ich könnte auch ganz anders, wenn das jemand sagt, der zuvor in der Stunde vorher beschrieben hat, wie die Wellen des Lebens, was die Karriere und was das Persönliche angeht, mal auf, mal abschlagen, dann kann ich nur sagen, dem glaube ich das. Insofern danke ich dir sehr für das Gespräch.
Gerne. Ich möchte das nochmal, ich danke dir auch für das Gespräch, ich möchte das selber für mich auch nochmal klarkriegen. Also wir machen es uns gerne heute, wir verstecken uns heute gerne hinter irgendwelchen Sachen und legen uns, zimmern uns irgendwas zurecht. Und ich werde nie vergessen, wie irgendeiner mal gesagt hat zu Atze Schröder, ich würde nie in der Westfalenhalle 1 spielen. Und er gesagt hat, ja, wir können das abkürzen, das wird auch nicht passieren. Und das hört sich krass an und gemein an, ne? Aber da ist eben halt auch ein Korn da, und da möchte ich auch eben mal sagen, dieses, ich würde nie irgendwie dieses und jenes machen. Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist, sich zu reflektieren. Nicht vorher schon irgendwelche Entscheidungen treffen, sich selber blockieren, sondern immer versuchen mitzufließen, sein Neues zu lernen, seine Gedankenwelt dem neuen Gelernten anzupassen und gucken. Und wenn du dann da bist, das weiß ich weiß nicht, ob ich, ich habe schon mal in der Westfalenhalle 1 vor 10.000 Leuten gespielt. Wenn mir einer damals gesagt hätte, oder ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nochmal hinkomme, aber sich hier hinzustellen und sagen, ich würde nie oder dieses oder jenes,
das ist so schön.
Das halte ich einfach für töricht. Und ich glaube einfach, darum finde ich die drei Fragen von Elvis eigentlich total gut, weil das ist der erste Schritt zur Selbstreflexion.
Genau.
Was findest du gut? Was glaubst du, kannst du am besten? Was macht dir Spaß?
Ja. Ja, und es hört nie auf. Ich glaube, das ist, da bleibst du einfach dran und justierst das immer wieder neu. Ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne, ich bedanke mich, lieber Jan, und grüße deinen Sohn, der scheint auf dem richtigen Weg zu sein.
Ja, du. Also im Moment ist Fußball, vielleicht Fußballprofi, ja.
Aber
also er will jetzt mit Musik.
Also mit Musik. Aber wenn der erste Scheck von Real Madrid kommt,
würde ich niemals.
Was für die?
Nie.
Ich würde niemals zu FC Bayern.
Wenn ich dich dann, wenn das Angebot kommt, wenn ich dich dann anrufen dürfte, also quasi als Telefonjoker wäre ich dir sehr dankbar. Kleiner Ratschlag.
Ja, bei Real. Also da sollte er bei Real lieber Fußball spielen als
der soll mal schön bei Spielvereinigung Hamm. Soll er mal schön erstmal gucken.
Toi, toi, toi. Alles Gute. Ja. Wie gesagt, das ist das Schöne. Ne? Das Leben geht immer weiter. Es ist immer irgendwo was. Aber ab und zu innehalten, in den Spiegel zu gucken, sich zu überprüfen, sich zu fragen, was ist da, was mache ich da gerne, ist besser als einfach irgendwie dummes Zeug durch die Gegend zu trompeten, was man vielleicht, wo es vielleicht heißt, eat your words.
Ja, absolut. Till, vielen Dank.
Jan, gerne.
Auf bald und euch auch alles Gute für die zärtlichen Cousinen, die Charts warten auf euch. Also die Top 10.
Maybe.
Immer mal wieder.
Solange der Spaß auch noch auf mich wartet, ist alles gut. Also, mach's gut.
Bis
dahin. Ciao.
Ciao, ciao. Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit Till Hoheneder. Und ich habe unser Gespräch sehr genossen. Danke, dass du da warst, Till. Ich finde diesen Till Honeeder ja irgendwie faszinierend. Ich mag das so, wie mutig der ist. Also einmal, was den Humor angeht und auch, wenn es darum geht, mal so eine persönliche Tür ein bisschen weiter aufzumachen. Insofern habe ich viel mitgenommen und viel gelernt von unserem Gespräch. Vielen Dank dafür. Apropos, wenn ihr Anregungen, Ideen, Kritik oder Tipps habt, schreibt mir unter dreifragen@janlöchel.de. Und klar, ich freue mich, wenn ihr Lust habt, meinem Podcast auf iTunes eine Bewertung zu geben. Ich habe dort schon einige Bewertungen lesen dürfen, die mich sehr gefreut haben. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Lust habt, euren Freunden davon zu erzählen, das hilft natürlich immer. Aber ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt: Drei Fragen von Elvis.